Das 52. Beispiel aus dem Heckigern Rocco, Joschus Steinbrücke. Ein Mönch sagte zu Joschu: Joschus Steinbrücke ist weit berühmt, aber hergekommen finde ich nur ein paar Trittsteine. Joschu antwortete: Du siehst nur die Steine im Wasser und erkennst nicht die Brücke. Was ist denn nun die Steinbrücke? Sie lässt Esel hinüber und Pferde überqueren. Ja, ihr könnt euch bequem hinsetzen. Ja, wie gestern schon angekündigt, möchte ich heute etwas über die Sila sagen. Die Tugendregeln, wie es in den älteren Übersetzungen heißt. Also die Ethik des Zen. Und ich habe das ganze Mumonkan durchgeguckt und das ganze Heckigan Rokku und auch im Rinzai Rokku. Kein Koan gefunden, was sich explizit mit den Tugendregeln, mit Ethik beschäftigt. Das finde ich schon auffällig, dass das im Zen zwar irgendwo, es wird immer wieder betont natürlich und kommt in Reden vor oder so in Artikeln, ne? Aber in der sogenannten Ausbildung, in der Praxis, im Training, in der Sendo, bei den Koan eigentlich nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo ich dachte, na, das kommt der Sache so ein bisschen nahe, ist Joschus Steinbrücke. Nicht, weil die Brücke die Trittsteine natürlich, die Pferde und Esel hinüberlässt, Ausdruck oder Symbol von Hilfsbereitschaft ist. Man kann natürlich sagen, in jedem Koan hilft einer dem anderen irgendwie, indem er ihn auf den Pott setzt oder schlägt oder provoziert oder demütigt. Ne? Das Einzige, was noch irgendwie, finde ich, etwas natürlich damit zu tun hat, mit dem ersten Sila, nicht töten, das ist Nansens Katze, so, wo man sich damit beschäftigen muss. Wobei aber die Koan-Lösung wieder was ganz anderes sagt. Also das erste Sila, nicht töten, Lebendigkeit fördern. Ich denke, das bezieht sich nicht nur auf das Töten von Lebewesen. Also das Umbringen von Lebewesen. Sei es einfach so, sei es zu Zwecken der Jagd oder sei es, um sie zu verspeisen, so wie ich das gerne tue. Sondern deswegen haben wir auch ergänzt, Lebendigkeit fördern. Wie ich gestern auch schon sagte, es geht ja darum, im Zen oder in der Ausbildung oder auf dem Weg zur Erleuchtung intuitiv zu spüren und zu merken, was fördert in einer Situation Lebendigkeit, Freiheit, Offenheit, Glücklichsein, fördert die Entfaltungsmöglichkeiten. Sowohl aller anderen wie auch meine eigenen. Lebendigkeit fördern. Also keine Prozesse abschneiden, die in diese Richtung gehen. Man kann das auch noch weiter verstehen. Überhaupt keinen Prozess abschneiden, bevor er nicht von alleine erledigt ist, beendet ist, gestorben ist. Ja. Sogar die eigenen Gedanken. Ne? Wenn dich irgendetwas in deinem Geist umtreibt und nicht loslässt und wie eine Spirale immer wieder in deinem Geist erscheint. Du willst etwas haben, willst etwas kaufen, einen neuen PC oder eine andere Festplatte oder eine schönere Jacke oder irgendwie sowas. Ja? Das ist ein Prozess, ein energetischer Prozess, der da abläuft. Vielleicht ist es, klingt es ein bisschen hergeholt, wenn ich sage, wenn du den dann durch Atemzüge zählen abschneidest, tötest du ihn, weil er in Wahrheit damit ja nicht erledigt ist. Damit ist er ja nicht beendet. Sondern beendet ist er, wenn dein Wunsch danach sich tatsächlich in nichts aufgelöst hat. Tatsächlich weg ist. Wenn du ihn nur mit Gewalt aus deinem Geist verdammst, indem du ihn durch Atemzählen oder Mu oder sowas ausbremst, hast du ihn getötet. Und deswegen gibt es ja auch die Empfehlung, vor allem meine, aber nicht nur, das, was in deinem Geist abgeht, nicht abzuschneiden. Nicht abzuschneiden, sondern nur versuchen, Beobachter zu bleiben, es wahrzunehmen und es sich sozusagen von selber auslaufen lassen. Alles läuft sich von selber irgendwann mal aus, alles stirbt. Auch Wünsche sterben. Auch Anhaftungen sterben. Und ich werde sie nicht wirklich los, wenn ich sie gewaltsam unterdrücke. Lebendigkeit fördern. Alles abschließen, sich abschließen lassen, beenden wirklich, von alleine sterben lassen. Es gibt so zum Beispiel eine, wie nennt sie das, Zwei-Schritt-Regel. Ich weiß nicht, ob euch das auch passiert. Mir passiert das gelegentlich mal, früher mehr, inzwischen etwas weniger, aber immer noch, dass ich gerade so im Halbschlaf oder manchmal auch beim Sitzen, kommt irgend so eine Fantasie aus, wo ich als Gewalttäter tätig bin. So jemanden an die hochgedrehte Heizung ketten zum Beispiel. Oder Schlimmeres auch. Quälen. Wenn ich dann so, also wann war das gestern? Gestern oder vorgestern ist egal, nicht? Wo ich beim Sitzen hier kam mir irgendwie der Konflikt in Syrien in den Kopf. Nicht? Und ich dachte mir, was würde ich mit so einem Typen wie Assad machen, wenn ich ihn in die Finger kriegen würde? Und da kommt nicht Streicheln hoch oder irgendwie sanft und verständnisvoll sein oder irgendwie sowas, ja? Sondern da kommt Umbringen. Am besten wie. Oder was jetzt die Amerikaner zum Beispiel möglicherweise tun, planen, nicht Raketen draufschießen. Töten. Und dann kommt in der Regel, wenn, vielleicht bei euch auch, wenn solche Fantasien mal kommen, dann kommt natürlich sofort das Tabu, das erste Sila ins Bewusstsein. Und dann passiert es, dass ich das abschneide. Nee, das ist nicht gut, das will ich nicht. Ja. So, und die Zwei-Schritt-Regel sagt, oder Zwei-Schritt-Empfehlung sagt, in der Fantasie lass das doch zu. Das entsteht in dir, kommt irgendwie aus dir raus, lass es zu. Lass es dann von alleine, es läppert sich ja dann auch von alleine zu Ende, aber schneide es nicht aufgrund dieses Tabus, das darf man nicht, soll man nicht tun. Schneide es nicht ab. Der entscheidende Punkt ist ja, den zweiten Schritt brauchst du ja nicht zu tun. Du brauchst ihn ja nicht zu töten. Nicht nur, weil du ihn nicht in die Finger kriegst. Es gibt ja andere Fälle, wo man so jemanden in die Finger kriegt. Ne? Du brauchst ihn ja nicht töten. Also nicht im Geist irgendwelche Prozesse, die wir mit irgendwelchen Tabus belegen, nicht schon abschneiden, sondern durchaus sich angucken, laufen lassen. Du bist ja in der Lage, Beobachter zu sein. Du beobachtest, was da in dir abgeht. Und ich sage immer, was da in dir abgeht, das bist du ja nicht du. Das bist ja nicht du. Das ist, als wäre da ein anderer in dir zugange. Nicht? Alles, was du denkst, alles, was du dir da erträumst, das bist ja nicht du. Das passiert. Der Fehler, den wir machen, wenn es um die Frage geht, wer bin ich, ja, ist ja genau, was der Buddha sagt, dass wir uns mit dem, was bei uns im Geist abgeht, identifizieren und so damit umgehen, als wäre ich das. Aber das bin ich gar nicht. Nicht? Mein alter Spruch, es ist ein elektrisches Klavier, du kannst es nicht stoppen, geschweige denn bestimmen, was es spielt. Es spielt ganz von alleine. Das zweite Sila heißt nicht stehlen, nicht nehmen, was nicht gegeben ist. Das ist unmittelbar klar, wenn es darum geht, jemand anderem etwas wegzunehmen, was ihm gehört. Oder auch jemandem nicht etwas zu geben, was ihm zusteht, wie dem Finanzamt. Man kann es aber auch weiter fassen. Man kann auch Gefühle stehlen. Man kann von jemandem verlangen, erwarten, dass er mir Gefühle entgegenbringt und sie haben wollen. Stehlen wollen. Es geht ja allein schon um die Absicht. Ob das gelingt, ist eine andere Frage, aber es geht schon um die Absicht. Von jemandem etwas haben wollen, was er dir nicht geben will. Das heißt nicht, denke ich, dass man nicht seine Bedürfnisse zeigen darf. Wenn du das Bedürfnis hast, wahrgenommen zu werden, wenn du das Bedürfnis hast, geliebt zu werden, wenn du das Bedürfnis nach Zuwendung hast zum Beispiel, warum sollst du das nicht zeigen? Wenn nicht die Absicht dahinter steht. Die Absicht, dann etwas kriegen zu wollen und haben zu müssen, was der andere gar nicht geben will. Nicht ein Einschub oder dahinter steckt ja, diese Sila, Tugendempfehlungen sind ja keine Gebote, nicht? Sondern es sind Empfehlungen, die sagen, wenn du dich daran hältst, bist du auf gutem Weg, auf heilsamem Weg. Und heilsam und gut heißt heilsam und gut für dich, für andere auch, aber in erster Folge für dich, weil gesagt wird, wenn du dich nicht daran hältst, belastest du dich, erzeugst du Karma, erzeugst schlechtes Gewissen, ja, erzeugst Abneigung, die dir entgegengebracht wird, bringt dich also selber in Schwierigkeiten, macht dich selber unfrei, legt selber in dir Keime, wie man so sagt, die bei einer nächsten Gelegenheit, wenn eine ähnliche Situation entsteht, wachsen, wieder heraufkommen. Sodass du dann also, wenn du zum Beispiel Gefühle verlangt hast, Zuneigung verlangt hast, von jemandem haben wolltest, die du nicht kriegst, und in einer ganz anderen Situation, 2 Jahre später, entsteht eine vergleichbare Situation und dann reagierst du mit unverhältnismäßigem Frust auf das, was dir dann nicht gegeben wird, weil das vorher schon angelegt war, weil du noch den Frust aus dem ersten Ereignis mit dir rumschleppst. Das ist, so verstehe ich das, der eigentliche Sinn dieser Empfehlungen. Du belastest dich selber, wenn du dich nicht daran hältst. Das dritte Sila, niemanden missbrauchen. Das wird im Allgemeinen, so in Veröffentlichungen oder so über Buddhismus oder so, wird das immer fast nur auf Sexualität bezogen. Niemanden sexuell missbrauchen, steht da meistens auch. Aber ich finde auch, das ist viel zu eng gefasst. Welche Strategien verfolgen wir eigentlich immer wieder, um andere dazu zu bringen, mir das zu geben, was ich gerne haben möchte? Wie oft, wenn wir genau hingucken, benutzen wir andere für unsere eigenen Zwecke, für unsere eigenen Bedürfnisse? Wir instrumentalisieren sie. Verhalten uns nach irgendwelchen Strategien, um den anderen dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu lassen, was wir wollen. Das ist Missbrauch, dem anderen die Freiheit nehmen. Niemanden missbrauchen. Nicht lügen, wahrhaftig sein. Das ist mit eines der schwersten. Einmal natürlich sich selbst gegenüber wahrhaftig sein. Das ist ja das, woran wir hier auch beim Sitzen arbeiten. Ne? Dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, hier auf dem Kissen oder auf dem Bänkchen, in der wir mit ganz anderer Intensität und Tiefe wahrnehmen, bemerken können, müssen, was sich in uns alles so tut, was sich da alles in uns bewegt, was da alles hochkommt. Und sich selbst gegenüber wahrhaftig sein. Was in diesem Koan zum Beispiel gesagt wird bei Buddha Sonnengesicht, Buddha Mondgesicht. Der große Meister Baso war ernsthaft krank. Der oberste Priester des Tempels kam zu ihm, um ihm seine Aufwartung zu machen und fragte: Wie geht es euch zurzeit? Und der Meister sagte: Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Und dann kommt Zetschus Gedicht: Sonnengesicht, Buddha, Mondgesicht, Buddha. Wie blass dagegen die drei heiligen Herrscher und die fünf edlen Kaiser. Und dann kommt der entscheidende Satz, den ich jetzt meine. 20 Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhle hinabstieg. Die Mühsal spottet jeder Beschreibung. Ihr klarsichtigen Mönche, macht bloß kein Aufhebens darum. 20 Jahre fürchterliche Kämpfe, wenn ich für euch, sagt er, das lassen wir mal dahingestellt, in die Drachenhöhle hinabstieg. Nicht? In die Drachenhöhle ist er ja selber. Das ist alles, was in ihm an Ärger, an Frust, an Vorstellungen, an Wut, an Hass, an Ablehnung drin ist, was wir normalerweise gar nicht wahrnehmen wollen. Uns gar nicht zubilligen. Und das anzuerkennen, das bin ich. Das bin ich. Und wenn man etwas sanft mit sich umgehen will, dann sagt man, das bin ich auch. Ich bin ja auch der Gute, ich bin ja auch der Brave, auch der Hilfsbereite, der Zugewandte, aber das bin ich. Was in solchen Fantasien, wie ich vorhin sagte, wenn ich Herrn Assad umbringen wollte, in solchen Fantasien zur Gestalt wird im Geist. Nee, kommt er nicht von nix. Ja. sich selbst gegenüber wahrhaftig sein. Und genauso anderen gegenüber wahrhaftig sein, sich zu zeigen, wie du wirklich bist. Das kennt doch jeder von euch, dass wie oft verberge ich meinen Ärger oder meine Wut, weil wenn ich es täte, will ich die Folgen nicht tragen. Ich will als jemand Bestimmter gesehen werden, wahrgenommen werden. Also spiele ich eine Rolle, verstecke mich hinter einer Rolle, die ich mir zusammenbastle. Machen wir alle. Machen wir irgendwie alle. Wahrhaftig sein. Heute Morgen hatte ich mit einem von euch darüber ein Gespräch oder einen kurzen Disput, wo ich dann sagte, ja, also allein solche Kleinigkeiten, sowas, ja, wenn ich beim Kinn hingehe, ja, und jemand geht hinter mir, der mir aus irgendeinem Grunde vielleicht wichtig ist, gerade im Moment oder sowas, ja, dann kontrolliere ich meinen Gang, dass ich schön gehe, weil ich als jemand gesehen werden möchte, der schön gehen kann. Nicht? Soll ich, nicht? Sowas, nicht? Oder, also, und jetzt, ich offenbare mich ja nicht fürchterlich, glaube ich. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, nicht? Dass ihr euch in einer bestimmten Weise verhaltet in Bezug auf andere, um so und so gesehen zu werden. Was wir reden, was wir tun, wie wir was tun, ja. Alles gelogen. Weil wir dann nicht so sind, wie wir im Moment tatsächlich gerade sind, sondern eine Rolle spielen. Alles gelogen. Und das sind eben nicht nur, dass man nicht lügt, was wir normalerweise unter Lügen nennen, sondern es ist auch Betrug. Ja? Und das bei sich selber wahrzunehmen und sich dann vielleicht zu sagen, ach komm, lass es. Es erscheint halt von alleine. Es ist ja nicht so, dass ich das mache, sondern es kommt in mir hoch und dann merke ich das, ja. Und dann kann ich ja entscheiden. Verändere ich jetzt meinen Gang schön so, richtig so, wie man das sich so denkt, nicht irgendwo laufen sollte. Einen Fuß vor dem anderen, ganz gleichmäßig, ohne dieses Gewackel, ja, so. Oder gehe ich, wie mir gerade halt ist. Nee. So wie ich gehen würde, wenn ich ganz hinten in der Schlange bin. Das bin ich ja meistens zum Glück. Nee. Wo mich keiner sieht. Alles Lügen. Viele, viele, viele kleine Lügen, weil wir nicht uns zeigen wollen, wie wir gerade sind. Sich nicht mit Drogen berauschen, den Geist nicht trüben. Das ist natürlich ein ganz zentrales. Nicht, wenn ihr jemanden sagen müsst, gefragt werdet, worum geht es eigentlich im Zen? Dann ist die beste und umfassendste Antwort ist Aufmerksamkeit, Wachheit, aufmerksam. In jedem Moment deines Lebens bewusst wahrnehmen, was ist hier gerade los. Weil das führt eben genau zu der Erkenntnis, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert meine Welt. Das kann ich nur, indem ich jeden Moment bewusst wahrnehme, was ist hier gerade los, welche Gefühle sind hier gerade, wie fühlt sich mein linkes Bein an, ja, was denkt es gerade. Ja. Sowohl in mir als auch außerhalb von mir, ja. Ganz klar. Achtsamkeit. Und wenn ich mich mit Drogen berausche, dann reduziere ich meine Fähigkeit zur Achtsamkeit, ganz klar. Ich sehe das auch durchaus insofern erweitert, jede Ablenkung, die wir uns suchen, von Fernsehen gucken, hier durch im Park spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder egal sonst was und diese Ohrhörerstecker da im Ohr haben und sich dabei mit Musik belatschen lassen. Das reduziert die Aufmerksamkeit total. Du nimmst also viele, also gerade das ist ja jetzt Mode, unglaublich schon lange nicht, immer mit diesem MP3-Player rumzulaufen, mit dem Knopf im Ohr, nicht? Egal in welcher Situation. Selbst so beim Joggen oder sowas, da im Bürgerpark sehe ich doch immer. Nicht? Du nimmst gar nicht wahr, wo du bist, wenn du gleichzeitig das Gedröhne im Ohr hast. Du nimmst auch deinen eigenen Körper gar nicht wirklich wahr. Wenn ich mich ablenke, weiß ich was, Fernsehen, Musik, egal in welcher Situation, und das bewusst tue, weil ich das jetzt gerade wirklich möchte und mich auch auf was anderes konzentriere, ja, finde ich völlig in Ordnung. Ja. Aber bewusst mit diesen Strategien von Ablenkung umgehen, das ist entscheidend, finde ich. Diese ersten fünf Sila gelten oder sind vielleicht nicht in meiner Interpretation, werden anerkannt in allen Schulen des Buddhismus, akzeptiert. Auch im Theravada Zen, im Mahayana Zen, in allen Schulen. Die nächsten fünf nennt man die Sila des Zen. Ich habe sie zum ersten Mal gelesen bei Robert Aitken. Ich wusste auch mal, aber konnte das heute nicht mehr recherchieren, wann sie formuliert worden sind. Das nächste heißt, nicht über die Fehler anderer reden. Dabei finde ich, und zwar grundsätzlich nicht. Ich bin davon ja nicht ganz frei, könnte ich nicht behaupten. Aber ich kenne Leute, ich kenne Menschen, habe Freunde, von denen ich sagen würde, nee, die haben noch nie über die Fehler anderer geredet. So. Und das ist irgendwie unglaublich sympathisch und angenehm, erzeugt auch Vertrauen. Dabei muss man schon unterscheiden, denke ich. Es kommt auch hier auf die Absicht an. Nicht? Man kann natürlich Fehler von anderen benennen, wenn wirklich die gute Absicht dahinter steht, jemandem zu helfen, zu vermeiden, dass Fehler wiederholt werden, also irgendetwas Unheilsames wiederholt wird. Dann kann es natürlich sinnvoll sein, Fehler anderer benennen. Aber normalerweise, wenn wir Fehler anderer benennen, das, was wir für Fehler halten, erhöhen wir uns selbst. Wobei ja das Problem ist, überhaupt zu wissen, was heißt denn Fehler, nicht? Fehler gibt es nur bei uns im Kopf, nach unseren Maßstäben, nach unseren Vorstellungen, was wir für Fehler halten. Ob es tatsächlich Fehler sind, also ob sie schädlich sind, Schaden erzeugen oder das, was wir normalerweise Fehler nennen, das wissen wir eigentlich gar nicht. Deswegen ist dieses Benennen von Fehlern anderer fast immer nur um sich selbst zu erhöhen oder andere niedrig zu machen. Also deswegen am besten gar nicht über andere reden. Das geht auch. Gar nicht über andere reden. Dass ihr im Grunde jede Begegnung mit anderen genauso behandelt, wie ihr das erwartet, wie ich das im Doksan tue. Ne? Was da passiert, kommt aus diesem Raum nicht raus. was da passiert, kommt aus mir nicht raus. Und das kann man eigentlich auch im Alltag. Wunderbar geht das. Man kann natürlich über andere reden auch. Warum macht der dies oder jenes? Warum verhält der oder die sich so oder so oder so? Es kommt wieder auf die Absicht an. Ja? Wenn man wirklich nur verstehen will, was da passiert, was jemand tut, wie jemand agiert, kann man natürlich darüber reden, aber dann nicht als Fehler. Das siebte ist, und da bin ich immer noch nicht grün damit, weil es, meine ich, fast das Gleiche ja formuliert, wie das, was ich gerade gesagt habe, auch. Das heißt, sich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben. Vielleicht liegt da nur der Schwerpunkt darauf, dass, wenn ich andere verunglimpfe und mich lobe, und das ist der übliche Prozess, wie ich das tue, wenn ich über andere rede, dann ist das der Prozess, mich selber zu definieren durch andere. Ja. Also es ist sozusagen eine Art Orientierungsprozess. Und ich benutze andere, um mich selber zu definieren. Und entsprechend, und das ist das Übliche, was wir machen, nicht? Ich bin dann ich ein bisschen höher. Nicht? So. Ich bin der Gute. Ich bin der Hilfsbereite, ich bin der Ehrliche, ja? Ich liege richtig. Und man sollte sich nicht täuschen, wenn jemand sich kleiner macht. Ne? Das ist genau das Gleiche, genau der gleiche Trick. Ja? Sich kleiner machen als andere ist in aller Regel keine echte Bescheidenheit. Normal keine echte Bescheidenheit, sondern nur sich unangreifbarer machen. Wenn ich mich bescheiden mache, klein mache, ja, hilflos mache, dann setze ich bei den anderen einen Aggressionsblock. Ne? Auf welche, die sich kleiner machen, haut man nicht nochmal drauf. So. Ist also auch nur ein Trick. Das Achte heißt, den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Da habe ich länger drüber nachdenken müssen. Was ist das jetzt? Den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Ich glaube, letztes Mal, beim letzten Session oder wo, habe ich einen Vortrag gehalten, der in dem Satz endete, das Vorzügliche, darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Das Vorzügliche kommt von selbst. Da steckt die Erfahrung oder die Vorstellung, würde ich fast sagen mal, die Erfahrung, die Idee dahinter. Das Universum bietet dir alles, wenn du es lässt, wenn du dich nicht dagegen wehrst. Das Universum, der Gang der Dinge, was von einem Augenblick auf den nächsten folgt, den übernächsten, deinen nächsten und so weiter, was von jedem Moment auf den nächsten folgt, ist immer stimmig, ist immer passend sozusagen, auch wenn es mir Schmerzen macht. Auch wenn es mir weh tut, auch wenn was kaputt geht. Es folgt ganz aus einem, folgt das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ja. Und wenn ich mich dem anvertrauen kann, und das nennt man Vertrauen in den Dharma, wenn ich mich dem anvertrauen kann, also mich nicht dagegen wehre, was passiert, kommt nur das Vorzügliche. Dann ist für mich alles, was geschieht, vorzüglich. Gold im Überfluss. Kennt dieses schwachsinnige Lied, nicht? Der Himmel hängt voller Geigen. Schon mal gehört? Ein uralter Schlager, ich weiß nicht, vor 40, 50 Jahren oder so. drückt etwas naiv sowas aus. Ja. Im Grunde ist alles, was ich brauche, alles, was ich gerne haben möchte, alles, was mich glücklich macht, ist da. Mein Unglück entsteht nur daraus, dass ich das nicht wahrnehmen kann, nicht annehmen kann und immer etwas anderes will, als was gerade passiert. Ihr habt alle mein Buch gelesen, nicht? Diese Grafik da, wo der Gang des Universums durch so eine Kurvenlinie gemalt ist, nicht? Und dann eine Linie, das, was ich will, was immer davon abweicht, immer was anderes haben will, ja? Als das, was tatsächlich passiert. Und mein Leiden entsteht aus dem Abstand zwischen der Linie, die das Universum geht, und dem, was ich gerade will. Ja. Nicht annehmen können, was die Welt mir bietet. Und es ist schwer einsehbar, aber ich traue mir zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht oder mache die Erfahrung, dass es funktioniert. Es funktioniert. Hängt auch mit dem zusammen oder hat mit dem, entspricht dem, sage ich mal, was ich gestern schon mal sagte. Warte mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wieso? Ich habe behauptet, dass es funktioniert. Komme ich vielleicht komisch. Mittendrin, Faden weg. Egal. Komme ich vielleicht noch wieder drauf zurück. Das neunte Sila ist, sich nicht von Gefühlen der Wut hinreißen lassen. Das ist für mich so ein, war für mich auch immer die Frage, wieso wird das als Sila extra genommen? Also als eine von 10 Tugendempfehlungen, sich nicht von Gefühlen der Wut hinreißen lassen. Und dazu habe ich auch in meinem Buch einen Spruch zitiert, der nicht von mir ist. Wut entsteht aus der Entschiedenheit, sein Ego, sein Ich zu behaupten, die von Angst ummantelt ist. Also Wut entsteht eigentlich von Angst. Aus Angst, wenn du angegriffen wirst, aus Angst. Und dann willst du dein Ich behaupten, willst dich behaupten und daraus entsteht Wut. Ich kann mir nur vorstellen, dass es deswegen auch als neuntes Sila aufgenommen worden ist, weil Wut ist ein Prozess oder da passiert etwas, bei dem du vollständig die Kontrolle und die Bewusstheit verlierst. In Momenten der Wut. Da bist du sozusagen deinen Emotionen, deiner Entschiedenheit vollkommen ausgeliefert und hast keine Kontrolle mehr darüber, was da passiert. Und das letzte Sila, das zehnte, heißt, nicht über die drei Kostbarkeiten, Buddha, Dharma und Sangha, lästern. Auch über nachdenken erst, nicht über die drei Kostbarkeiten, Buddha, Dharma und Sangha, lästern. Wenn ich es umgekehrt formuliere, heißt das, Buddha, Dharma und Sangha ernst nehmen, die Zufluchtnahme, was ich im ersten Vortrag erzählt habe, brauche ich nicht wiederholen. Die Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha wirklich ernst nehmen. Sich nicht darüber erheben, nicht darüber lästern und das Wegwischen. So, ja. Das Wegwischen, also die, was mit Buddha, Dharma und Sangha, welche Verbindlichkeit da, wenn du Zufluchtnahme nimmst, welche Verbindlichkeit da entsteht, nicht wegwischen. In bestimmten Momenten, das ist mir scheißegal. Ja. Lass ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Will ich nicht drauf angesprochen werden. Komm, hör auf mit dem Scheiß. Nicht über die drei Kostbarkeiten lästern. Das sind die Sila 6 bis 10 des Zen. Ich lese euch noch vor diejenigen, die ursprünglich vom Buddha wohl kommen und auch im Theravada-Sinn noch als die Sila, die Tugendempfehlungen oder wie man es nennen will, als verbindlich angesehen werden. Womit ich mit denen ich aber ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten habe. Das sechste heißt vermeiden, nach der Mittagsstunde feste Nahrung zu sich nehmen. Das siebte heißt meiden von Musik, Tanz, Schauspiel und anderen Vergnügungen. Das achte heißt keine Parfums und keinen Schmuck benutzen. Das neunte vermeiden, in hohen Betten zu schlafen. Und das zehnte, nicht mit Geld und anderen Wertsachen in Berührung kommen. Das klingt erstmal, wenn man das so liest, etwas oberflächlich vielleicht, nicht? Weil es so Alltagsempfehlungen sind. Wenn man vor allem weiß, wie vielen Regeln Mönche und Nonnen im Theravada, im strengen Zen, tatsächlich ausgesetzt sind, sage ich mal, oder befolgen müssen, dann fragt man sich, warum gerade die nochmal extra in die Sila aufnehmen, nicht? Wenn man sich aber genau überlegt, was das für einen bedeutet, was das mit einem macht, wenn man wirklich nur einmal am Tag isst, zum Beispiel feste Nahrung, Musik, Tanz, Schauspiel und Vergnügungen nicht wahrnimmt oder auch nicht in hohen Betten schläft, nicht? Was ja wirklich heißt, also diesen Luxus, kein Luxus, diesen ganzen Luxus nicht. Dann geht das schon ans Eingemachte. Ne? So. Also es wird sozusagen weniger, glaube ich, vermute ich, so würde ich das interpretieren, es wird weniger so explizit formuliert wie in den Sila des Zen, ja? Sondern es werden von dir Verhaltensmaßregeln oder Vermeidungen verlangt, ja? Die wirklich an den Kern gehen, wenn du es wirklich tust. Wo du dann, wenn du dich daran wirklich konsequent hältst, selber merkst und was spürst, was macht das mit dir. Ja. Und, oder umgekehrt, wenn du, ich nenne mal dieses nette, in hohen Betten schläfst, nicht? In schönen, weichen, kuscheligen Betten schläfst. Ja. Von welcher Erfahrung hält dich das fern? Von welchem inneren Prozess in Richtung heilsam, heil werden, hält dich das fern? Welchen Prozess verhindert das eigentlich? Welchen Prozess setzt du dich nicht aus? Ja. So. Gut. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören.